The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag und zwar Montag, der 23. Mai.
Gebt uns endlich Frieden. Gebt uns endlich Frieden. Gebt uns endlich Frieden. Frieden für die Welt.
Die Forderung, die der österreichische Liedermacher Georg Danzer hier aufstellt, hat sich ja zumindest für Europa, und zwar größtenteils in den letzten, ja nun fast schon bald 80 Jahren, erfüllt. Ausgehend von der Stunde 0 1945 muss aber jetzt die Uhr der Geschichte für diesen, für unseren Teil der Welt neu gestellt werden. Die Zeit der Festtagsreden, wie hier bei einem Gottesdienst in Nordrhein-Westfalen, sie ist vorbei.
75 Jahre Frieden feiern wir in diesem Jahr. 75 Jahre, das ist einzigartig in der Geschichte unseres Landes. Das gab es noch nie. Es geht ganz gewiss darum, dafür zu beten, dass das so bleibt.
Alles Beten hat nichts genützt. Lassen Sie uns tapfer sein heute Morgen. Ich sage Ihnen, wie ich die Sache sehe, mit dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine am frühen Morgen des 24. Februar 2022 endete die Nachkriegszeit.
Major breaking news this hour, as Ukrainian government leaders say the Russian invasion has begun. And just a few minutes ago, for the second time this hour, we have heard air raid sirens, loud sirens. They persisted for some time and from multiple parts of the city. They've only just ended.
Seitdem werden die Talkshows bevölkert von Militärexperten. Die Rüstungsfirmen fahren Sonderschichten. Die Augen des russischen Präsidenten haben sich zu Schießscharten verengt. Und auch unser Kanzler trägt der Situation angemessen ernste Miene.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Ohne dass es dafür eines Regierungsbeschlusses oder eines Regierungsdekrets bedurft hätte, verändert sich unter dem Druck dieser Ereignisse auch unsere deutsche Gesellschaft. The Summer of Love, das lange Nachklingen von Woodstock, die Parfümspritzer von Flower Power im politischen Raum, all das verflüchtigt sich nun. Von weit her, und zwar von sehr weit her mittlerweile, hört man Joan Baez mit der Akustikgitarre in der Hand.
Sagt mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen?
Das Erkennungszeichen der frühen Grünen war die Sonnenblume und der Pazifismus. Das Erkennungszeichen der neuen grünen Außenministerin ist der Helm und die kugelsichere Weste.
Klar ist, die Ukraine braucht weiteres militärisches Material, vor allen Dingen auch schwere Waffen. Und jetzt ist keine Zeit für Ausreden, sondern jetzt ist Zeit für Kreativität und Pragmatismus.
Die Medien schulen ihre Leser und Leserinnen hastig um von Virologie auf Militarismus. CNN berichtet mittlerweile mit rund 200 Journalisten, Technikern und eigenen Fahrern aus dem Kriegsgebiet. Mehr Personal als der Spiegel in Deutschland Redakteure hat. Mit dem CNN-Reporter Frederik Pleitgen habe ich kürzlich über seinen Einsatz gesprochen.
Letztens, als ich noch da war, war ein anderes Team von uns. Die waren im Osten unterwegs und sind dann unter Artilleriebeschuss geraten. Das Auto von denen ist zerstört worden. Und da müssen dann teilweise halt relativ schnelle Entscheidungen gefällt werden. Soll der da und dahin? Müssen Leute evakuiert werden? Muss man irgendwas Größeres in Bewegung setzen, um die rauszuholen? Solche Sachen.
Dieses Ende der Nachkriegszeit, von dem wir noch nicht wissen, welche Rolle uns in diesem Drama zukommt, ist kein Grund zum Feiern. Gewiss nicht. Aber es ist ein Grund zum Innehalten. Und es ist ein Grund, gerade jetzt unsere Informationsgewohnheiten zu überdenken. Reicht dieses Flüchtige von Facebook und Twitter noch? Genügt es, das eigene Gehirn weiterhin mit den Gedankenfetzen der verschiedenen TV-Talkshows zu füttern? Was eigentlich sind meine, sind Ihre Quellen der Information? Ich glaube, Demokratie braucht Fakten. Demokratie braucht verschiedene Meinungen. Demokratie braucht am Anfang und am Ende Sie und dich. Und deshalb möchte ich Ihnen heute Morgen einen Vorschlag machen. Nutzen Sie kostenfrei eine Woche lang unser Angebot an Fakten und an Meinungen. Lesen und hören Sie sich quer durch das Pioneer-Angebot auf thepioneer.de. Und lassen Sie sich von unserem mittlerweile ja 50-köpfigen Redaktionsteam, das aus der deutschen Hauptstadt und aus vielen anderen Orten der Republik und Europas berichtet, inspirieren, informieren, vielleicht anregen zu dem, was man am Ende dann Ihre Meinung nennen wird. Ich will, dass Sie wissen, was wir bieten. Keine Paywall, kein heimliches Tracking. Und wenn Sie mir danach schreiben wollen, dann freue ich mich natürlich über Ihre Meinung. Meine Adresse g.steingart@mediapioneer.com. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit der ehemaligen NATO-Strategin Dr. Stefanie Babst spreche ich über die Ukraine. Und zwar schonungslos über die tatsächliche Situation des Landes nach fast einem Vierteljahr Krieg.
Die Häfen sind blockiert, es kann nichts rein, es kann nichts raus. Die Häfen sind vermint. Also das ist eine ziemlich prekäre Situation für die weitere zentrale Versorgung der Ukraine.
Die Börsenreporterin Anne Schwed und Annette Weißbach sehen wegen des Krypto-Crashs ein Land kurz vor der Staatspleite. Und die beiden kennen auch die neuesten Ambitionen von Siemens Energy. Außerdem, wir wundern uns über die weihnachtliche Stimmung im Mai in Solingen. Und wir freuen uns über ein neues musikalisches Projekt von ABBA-Sänger Björn. Seit fast einem Vierteljahr führt Russland jetzt Krieg gegen die Ukraine. Der völkerrechtswidrige Einmarsch in dem Land ist unvergessen. Der 24. Februar war der Tag. Und seitdem erreichen uns täglich viele Meldungen, viele Stimmen, viele Analysen. Ein Beispiel: der ukrainische Präsident Selenskyj behauptete am Wochenende, seine Soldaten hätten der russischen Armee, Zitat, das Rückgrat gebrochen. Donnerwetter. Aber wie steht's wirklich um die Ukraine? Wie steht's wirklich um die militärischen Erfolge und Misserfolge im Gefechtsfeld? Um die militärische Kraft dieses Landes, aber auch um die Versorgung mit Nachschub beurteilen zu können, habe ich mich mit einer Frau getroffen, die sich auskennt. Sie heißt Stefanie Babst und sie hat viele Jahre für die NATO gearbeitet. Sie war die Chefin und auch die Gründerin des NATO Foresight Teams. Das heißt, eines Teams, das die Vorausschau für den NATO-Generalsekretär erarbeitet hat. Was passiert als nächstes? Stefanie Babst ist kundig. Sie ist furchtlos. Sie spricht Klartext und sie teilt meine Leidenschaft für das Motto »Nichts als die Wahrheit«. Einen schönen guten Morgen, Frau Dr. Stefanie Babst.
Einen schönen guten Morgen zurück, Herr Steingart.
Wir haben es zu tun mit einem Krieg, der vor allem von ukrainischer Seite mit Siegesmeldungen gefüttert wird, fast täglich, auch über die Verluste, insbesondere der anderen Seite, allerdings der russischen Seite. Was ist von dieser Informationspolitik zu halten? Ist das Information oder ist das aus Ihrer Erfahrung Desinformation?
Also Informationsoperationen sind ja ein ganz wichtiger Teil einer militärischen Kriegsführung. Und ich habe den Eindruck, dass die ukrainische Seite dieses in der Tat sehr wohl vorbereitet hat und dementsprechend auch durchführt.
Wir haben es ja zu tun mit einem Frontverlauf, der ungewöhnlich lang ist, 800 Kilometer. Was ist davon zu halten von einer Front, die sich über diese Strecke durch ein ganzes Land zieht?
Also militärisch ist das eine Riesenherausforderung. Wir müssen uns vorstellen, eine Frontlinie verliefe von Hamburg nach München. Und wir wären dabei, also uns entlang dieser Frontlinie zu verteidigen. Man sieht, dass die ukrainischen Streitkräfte sehr große Schwierigkeiten haben, sich an bestimmten Punkten gegen die russische Offensive zu verteidigen. Und ich gehe davon aus, dass das auch mit ziemlich hohen Verlusten verbunden sein wird. Ich kann momentan nicht wirklich erkennen, wie die ukrainische Streitmacht sich wirklich effektiv gegen dieses russische weitere Vorgehen verteidigen kann.
Sie haben das russische Vorgehen kürzlich mit einer Würgeschlange verglichen. Können Sie uns das nochmal erklären, diese Metapher?
Also eine Würgeschlange ist ja ein Tier, das das Opfer wirklich einmal umkreist und dann wirkt bis zum Tode. Und das konnte man von russischer Seite eigentlich von Anfang an sehen. Also sie sind von drei Seiten auf die Ukraine losgestürmt. Und sie versuchen jetzt nicht nur militärisch, also die ukrainischen Streitkräfte nachhaltig zu dezimieren, sondern auch gleichsam mit wirtschaftlichen Mitteln die Versorgungslinien der Ukraine abzuschneiden. Und man sieht das im Süden, am Asowschen Meer und am Schwarzen Meer sehr stark, dass die noch verbleibende freie ukrainische Stadt Odessa letztendlich auch unter einer Belagerung schon liegt. Und auch hier, denke ich mal, werden die Russen versuchen, diese Stadt wirtschaftlich zu würgen.
Wie eine Boa Constrictor.
Wie eine Boa Constrictor.
Wir haben vier Hafenstädte eigentlich in der Ukraine. Von den vieren sind nur noch Odessa doch eigentlich übrig geblieben. Die anderen drei befinden sich bereits unter russischer Besetzung, richtig?
Das ist richtig. Odessa ist die einzige Stadt, aber sie ist zumindest von der Landseite schon unter russischem Beschuss oder wird unter russischem Beschuss genommen. Von der Seeseite haben die Ukrainer es bis dato relativ erfolgreich geschafft, sich gegen eine amphibische Operation der Russen zu wehren. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, dass es eben keine Handelsmöglichkeiten mehr gibt. Die Häfen sind blockiert, es kann nichts rein, es kann nichts raus, die Häfen sind vermint und vor dem Hafen Odessas lauern die russischen Kriegsschiffe. Also das ist eine ziemlich prekäre Situation, nicht nur für die Menschen in Odessa, sondern auch für die weitere zentrale Versorgung der Ukraine.
Warum gerade die Hafenstädte? Wir im Westen hatten geglaubt, die Hauptstadt ist das zentrale Ziel des Angriffs und der Invasion. Jetzt sind es die Hafenstädte, drei sind schon weg. Warum die Hafenstädte, Frau Babst?
95% des Im- und Exportes der Ukraine wird über den Seehandel abgewickelt. Das war schon immer so. Das sind auch relativ gut entwickelte, infrastrukturell gut entwickelte Städte, von denen wir jetzt hier reden. Und über die Landwege bleibt ja also nicht allzu viel an Möglichkeiten, große Mengen beispielsweise von Getreide oder von Öl und anderen lebenswichtigen Dingen für die ukrainischen Streitkräfte auch zu bringen. Also die Städte, die Hafenstädte sind wirklich von zentraler strategischer Bedeutung und sie waren es auch schon immer in den vergangenen Jahrhunderten.
Wie kommt dann das Getreide eigentlich noch außer Landes? Wir haben ja gelernt, dass die Ukraine ein wichtiger Lieferant der Weltmärkte mit Getreide ist. Dieses Getreide, das ja eigentlich in den Silos dieser Hafenstädte sich befunden haben muss. Was passiert damit?
Also wenn man den Äußerungen des Bürgermeisters der mittlerweile völlig zerstörten Hafenstadt Mariupol folgt, dann einmal sehr simpel gesagt, flapsig gesagt, dann klauen die Russen aus den Getreidesilos das, was noch nicht verrottet ist, was vorhanden ist, verschiffen das über Lastwagen oder andere Dinge auf russische Schienen und bringen das dann nach Sewastopol oder an die Krim, um es dort über den freien Welthandel eben anbieten zu können. Und das ist natürlich eine sehr perfide Form, die Ukraine wirklich auch massiv wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. Und viele Staaten, ob das die Türkei ist oder Algerien oder afrikanische Staaten, Staaten im Nahen Osten, alle die sind ja von Getreidelieferungen massiv abhängig. Also der Getreidepreis wird noch weiter steigen und damit hat Russland einen perfekten Hebel in der Hand, um seine militärischen und politischen Ziele weiter voranzutreiben.
Wenn ich zusammenfasse, was Sie bis dahin gesagt haben, würde ich sagen, die Ukraine ist in ernsten Schwierigkeiten.
Also die Lage ist nicht rosig. Und das hat nicht nur etwas mit den Kämpfern im Stahlwerk von Azov zu tun und mit den nach wie vor schrecklichen zivilen Verlusten und militärischen Verlusten. Aber die Ukraine hat unterm Strich ja nur eine begrenzte militärische Fähigkeit. Und die muss sie sozusagen verteilen entlang dieser sehr, sehr langen Grenze, der Frontgrenze, dem Frontverlauf zum Donbass und gleichsam versuchen, diesen Küstenstreifen noch irgendwie ein Stückchen abzusichern, also zumindest Odessa zu retten. Ich würde ungern in den Schuhen des ukrainischen Generalstabschefs stecken, denn das ist ein wirklich großes, schwieriges Unterfangen.
Das heißt aber, die Kriegsführung aus Moskau und auch von Putin selber ist nicht so katastrophal, wie wir das zum Teil in der Zeitung lesen.
Ich habe den Eindruck, dass die Russen sich nach diesem ersten sehr fehlerhaften Verlauf und auch eher stümperhaften Verlauf und dem Versuch, Kiew einzunehmen, sehr gut neu geordnet haben. Natürlich haben die russischen Streitkräfte auch weiterhin Schwierigkeiten mit ihrer Versorgung, mit der Moral der Truppe. Es gibt sicherlich systematisch und strukturelle Probleme. Aber wenn man sich das Geschehen der vergangenen 2, 3, 4 Wochen anschaut, dann muss man schon sagen, langsam aber sicher, wie eine Boa Constrictor versucht Russland wirklich diese Ukraine mit militärischen, aber natürlich auch jetzt wirtschaftlichen Mitteln weiter in die Knie zu zwingen.
Selenskyj gibt als Kriegsziel unverdrossen aus, russische Truppen vom gesamten Territorium der Ukraine zu vertreiben. Ist das ein realistisches Kriegsziel noch?
Präsident Putin hat noch einiges im militärischen Köcher. Und damit meine ich nicht also taktische Nuklearraketen, sondern er kann auch weiterhin noch Mann und Maus und Material mit auf das Schlachtfeld stellen. Also er kann noch weiter seine eigenen Truppen auffüllen. Und man darf ja nicht vergessen, dass die ukrainischen Streitkräfte rein zahlenmäßig sehr, sehr viel geringer sind als das, was Russland konventionell wirklich in die Waagschale werfen kann. Irgendwann müssten wir mit Präsident Selenskyj ein Gespräch darüber führen, wir als westliche Verbündete, wie wir eigentlich unseren gemeinsamen politischen Endstate, also unsere strategischen Zielsetzungen in der Ukraine definieren. Was ist realistisch und was ist vielleicht unrealistisch? Und diese strategische Debatte haben wir noch nicht einmal begonnen, weder im Bündnis noch in der EU, noch sehe ich sie hier auch nur ansatzweise in Deutschland.
Denn irgendwann kommt ja in der Regel jemand und hat einen diplomatischen Plan, einen Vorstoß, der zunächst mal keiner einzigen Seite gefällt und der von allen abgelehnt wird. Aber diesen Plan, diesen Vorstoß, den sehen wir bislang im Moment noch nicht. Sie auch nicht.
Also ich sehe ihn nicht wirklich, obwohl es gibt einen winzigen Nukleus, nämlich die Etablierung der internationalen oder globalen Kontaktgruppe, die von den Amerikanern am 26. April in Ramstein ja einberufen worden ist. Diese Gruppe soll ja erst einmal nur die Militärhilfe besser koordinieren und die Ausbildungsnotwendigkeiten für die ukrainische Armee koordinieren. Aber wenn diese Gruppe schon so zustande gekommen ist, unter amerikanischer Führung, dann wäre das aus meiner Sicht vielleicht auch ein Ort, wo man eine solche größere strategische Überlegung anstellen könnte. Denn wir sehen ja, dass die Verbündeten ein bisschen all over the place sind. Der eine, Herr Johnson, sagt, wir müssen Russland einen strategic failure beibringen, ohne zu definieren, was er darunter versteht. Bundeskanzler Scholz ist eher ängstlich und besorgt über eine mögliche Eskalation. Er stellt diese Botschaft zumindest sehr häufig in den Mittelpunkt seiner öffentlichen Reden. Monsieur Macron sagt in Frankreich, wir müssten einen schnellen und baldigen Waffenstillstand erreichen. Und die estnische Ministerpräsidentin Frau Kallas sagt, wir sollten noch nicht mal mehr mit Herrn Putin telefonieren. There is no point, wenn man die Botschaft rüberbringen will, dass wir ihn eigentlich isolieren wollen. Also allein an diesen wenigen Aussagen sieht man ja, dass die Verbündeten, ja, wie ich schon sagte, ein bisschen all over the place sind.
Was halten wir von Joe Biden in diesem Kontext? Er hat ein Tiger-Team berufen. Was hat es damit auf sich, Frau Papst? Was ist das Tiger-Team?
Ein Tiger-Team ist immer gut. Ich weiß nicht, wie viele Tiger-Teams ich auch in der NATO erlebt habe oder selbst daran teilgenommen habe. Das Tiger-Team, das er vor einigen Wochen einberufen hat, besteht aus Menschen, die aus dem Nationalen Sicherheitsrat kommen, aus dem Pentagon kommen, aus seinem unmittelbaren Umkreis kommen. Und die haben von ihm die Aufgabe bekommen, Kontingenzplanung zu machen für den Fall der Fälle. Und der Fall eines Falles wäre dann eine nukleare Eskalation. Und es ist, finde ich, sehr gut, dass diese Arbeit, diese Überlegung im kleineren Kreis gemacht wird, weil das ist kein Thema, was man in die öffentliche Debatte stellt. Aber die Amerikaner werden mit ihren anderen nuklearen Verbündeten, also Großbritannien und Frankreich und denen, die in der nuklearen Planungsgruppe der NATO sind, natürlich zusammen überlegen, welche Möglichkeiten hätten sie, auf eine etwaige nukleare Eskalation zu reagieren. Und dazu gehören unter anderem auch Schutzmaßnahmen. Wir wissen ja, dass beispielsweise die NATO-Truppen, die in Rumänien oder Bulgarien oder auch im Baltikum stationiert sind, jetzt eine erhöhte Alarmbereitschaft haben. Und dazu gehört unter anderem auch, dass sie beispielsweise eine bessere Ausstattung, also eine ABC-Ausstattung bekommen, also sich gegen eine solche mögliche Eskalation dann auch zu schützen. Das ist ein Teil, eine Komponente.
Das heißt, der Westen oder Amerika tut was? Bereitet einen nuklearen Verteidigungskrieg vor?
Ich glaube, die strategische Botschaft Amerikas seit Beginn dieses schrecklichen Krieges ist eigentlich unverändert geblieben. Sie wollen um keinen Preis, dass wir als Westen, dass Sie als Amerika, dass wir als Verbündete aktive Kriegspartei werden. Dass wir also sozusagen dass es einen Flächenbrand gibt und die NATO dementsprechend wirklich aktive Kriegspartei wird. Darauf ist die ganze Unterstützungspolitik der Ukraine gegenüber ausgerichtet. Aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht in Szenarien bewegen muss, gedanklich. Eben weil Präsident Putin so unberechenbar ist, eben weil er offensichtlich bereit ist, jede Regel zu brechen und jedes Versprechen zu brechen und weil er immer wieder gelogen hat und weil man eben wirklich keinen halben Millimeter trauen darf.
Frau Papst, dann bedanke ich mich für diese Einschätzung einer doch sehr komplizierten und seitdem wir beide miteinander sprechen nicht einfacher gewordenen Situation, würde ich so sagen.
Absolut.
Wir bleiben in Kontakt.
Natürlich tun wir das.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich. Einen schönen Tag für Sie, Herr Steingart.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
In Berlin gibt es heute keinen Olaf Scholz, denn der ist in Afrika. Und bei The Pioneer gibt es keinen Gordon Ripinski, denn der ist auch in Afrika. Und was da jetzt los ist, das erfahren wir gleich, denn ich rufe jetzt den Gordon einfach in Afrika an. Guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Gabor.
Potzblitz, man erwartet ja den Bundeskanzler quasi stündlich in Kiew, aber er ist nach Afrika gereist. Warum nach Afrika? Ist das eine spontane Reise?
Nein, das ist lange geplant und das ist tatsächlich auch als Vorbereitung für den G7-Gipfel zu verstehen, der ja im Juni in Deutschland stattfindet. Senegal und Südafrika sind Gastländer. Es gehört sich so, dass der Bundeskanzler die Gastländer vorher auch noch mal besucht. Ja, und in Senegal, da kommt eben ein strategisches Interesse hinzu. Gabor, wir standen hier gerade vor dem Präsidentenpalast und direkt davor lag ein LNG-Schiff. Also das zeigt, Senegal produziert ja dieses wertvolle Flüssiggas, das Deutschland eben jetzt auch braucht. Und darüber verhandelt der Bundeskanzler. Ja, und ich versuche im Hintergrund ein bisschen herauszufinden, was dabei herauskommt.
Die Energiepolitik ist das eine. Ich kann mir vorstellen, dass es auch um Migration geht, um die Verhinderung von Migration und den Aufbau, die Prosperität afrikanischer Staaten, die uns doch in unserem eigenen Interesse am Herzen liegen muss, oder?
Auch da ist die Energiepolitik natürlich ein Thema. Der senegalesische Präsident Macky Sall, der frohlockt natürlich, dass diese Energiepolitik eben Investitionen ins Land locken kann, die dringend gebraucht werden. Aber auch die Sicherheitsthemen, Gabor, die du angesprochen hast, die werden hier natürlich diskutiert. Und da geht es über die Migration hinaus, auch in den Bereich Terrorismus. Und dann sind wir ganz schnell beim Nachbarland Mali, wo es eben ja auch um die Verlängerung des Bundeswehrmandates geht. Also darum, dass Deutschland auch seinen Beitrag dazu leistet, dass es in der Region auch sicherer ist.
Der Kanzler hat schwierige Wochen hinter sich, auch Wahlniederlagen hinter sich, Umfrage tief hinter sich. Wie ist seine Verfassung? Hast du ihn im Flugzeug sprechen und sehen können?
Ja, wir konnten kurz sprechen. Es wird noch mal längere Gespräche in den nächsten Tagen geben. Auch heute Abend wird das so sein. Er wirkt gefasst, aber er weiß, dass er in einer nicht ganz so leichten Lage ist. Er versucht natürlich, den Akzent so zu setzen, dass man sagt, es gibt eben noch mehr als nur die Binnensicht, die deutsche Binnensicht. Auch Afrika ist eben ein global und strategisch auch in mittlerer Frist wichtiger Partner. Und er muss aber versuchen, da durchzudringen, denn alle reden natürlich unmittelbar über die Ukraine und warten auf seinen Besuch dort.
Und siehst du bei ihm eine, Neigung, seine Ukraine-Politik, die ja schon diese und jene Achterbahnfahrt hinter sich hat, nochmal zu verändern mit Blick auf mehr Hilfe, mehr militärischen Einsatz, vielleicht auch mehr Risiko für die Bundesrepublik?
Mehr Hilfe, mehr Einsatz, das ist ja etwas, was man in den letzten Wochen schon beobachten konnte. Überleg mal, wir sind ja von den Helmen jetzt bei schweren Gerät, bei Panzern angekommen. Also da hat sich ja schon viel geändert. Aber die entscheidende Frage ist aus meiner Sicht, wann fährt Olaf Scholz in die Ukraine? Und damit ist es eben auch eine Frage, verändert er seine Politik aufgrund des öffentlichen Druckes? er ist eigentlich nicht der Typ, der so etwas macht. Er möchte gerne aus freien Stücken Dinge machen. Er möchte sich nicht irgendwo hintreiben lassen. Und die, die ihn wirklich gut kennen, die sagen, je mehr der Druck von außen kommt, desto mehr macht er dann eher noch zu. Also in diesem Spannungsfeld bewegt er sich. Und trotzdem würde ich prophezeien, wenn er wieder da ist, dann wird es bald nach Kiew gehen.
Gordon, dann bedanke ich mich. Lass uns auf den weiteren Stationen deiner Reise miteinander sprechen. Für heute erstmal vielen Dank für dieses Update.
Sehr gerne. Danke dir, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da hat man sich ja vor fast genau einem Jahr ziemlich gewundert, als das mittelamerikanische Land El Salvador den Bitcoin als legale Währung eingeführt hat. Und jetzt der große Krypto-Crash, der dürfte an dem Land ja nicht ganz vorbeigegangen sein. Und damit schalten wir nach New York zu meiner Kollegin Anne Schwedt. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Sag uns, welche Auswirkungen hat der Absturz des Bitcoin auf El Salvador und hat sich dessen Präsident womöglich verzockt?
Ja, also so super sieht es tatsächlich nicht aus für das Land. El Salvador hatte ja schon vor der Einführung des Bitcoin als legales Zahlungsmittel einen großen Schuldenberg und ist mit fast 100% seiner jährlichen Wirtschaftsleistung verschuldet. Seit letztem Jahr hat das Land Schätzungen zufolge rund 2300 Bitcoins mit Steuergeldern gekauft. Zu welchem Preis es die gekauft hat und wie groß entsprechend jetzt der Kursverlust ist, das kann man nicht so genau sagen. Bitcoin hat aber seit letztem Jahr rund 50% an Wert verloren. Also im schlimmsten Fall hat El Salvador dadurch etwa 70 Millionen Dollar an Steuergeldern verloren. Nächsten Monat sind rund 40 Millionen Dollar an Schulden fällig. Kommenden Januar müssen 800 Millionen Dollar auf einmal zurückgezahlt werden. Einige Experten hier gehen also schon davon aus, dass El Salvador kurz vor einem Staatsbankrott stehen könnte. Und das könnte bedeuten, dass das Experiment Bitcoin als legales Zahlungsmittel damit bald schon vorbei sein könnte. Der Internationale Währungsfonds würde El Salvador nämlich nur unter die Arme greifen, wenn sich das Land von dem Bitcoin-Projekt wieder verabschiedet. Der IWF sieht die Währung als zu volatil und unsicher an, weil Bitcoin eben nicht staatlich regulierbar ist. Für das Land bleibt also jetzt eigentlich nur noch eine Hoffnung, dass sich der Bitcoin-Kurs so schnell wie möglich wieder erholt.
Vielen Dank, Anne, und damit nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Auch dir, Annette, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Gabor.
Wir wollen uns heute Morgen mit dir zusammen interessante Vorgänge rund um Siemens Energy anschauen, denn der Energietechnikhersteller plant tatsächlich eine Komplettübernahme. Es geht um die verlustreiche Windkrafttochter Siemens Gamesa. Welche Pläne, Annette, stecken genau dahinter?
Und daraufhin hatten die Investoren im Grunde genommen nur gewartet, dass es so eine Ankündigung gibt, dass Siemens Energy Gamesa komplett übernehmen möchte. Gamesa hat in den letzten Quartalen sukzessive immer wieder zu hohen Verlusten geführt und auch zu Gewinnwarnungen bei Siemens Energy. Und das Management war mehr und mehr im Grunde genommen frustriert über die schlechte Verfassung der Windkrafttochter in Spanien. Der einzige Weg, das zu ändern, ist einmal durchzuregieren. Und das geht nur, indem man Gamesa komplett übernimmt. Und dieses Übernahmeangebot ist jetzt offiziell auf dem Tisch. Übers Wochenende kam das. 18,05 € bietet Siemens Energy je Aktie. Das ist eine Prämie von knapp 28% auf dem Kurs vor Bekanntwerden der Pläne am Mittwoch. Siemens Energy lässt sich diese Übernahme mehr als 4 Milliarden Euro kosten. Allerdings, wie schon gesagt, ist das wohl der einzige Weg, beides zu haben, an der Windkraft festzuhalten und Gamesa komplett restrukturieren zu können.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass so viele Weihnachtsmärkte im vergangenen Dezember einfach nicht öffnen durften.
Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter.
Das hat viele Standbesitzer schwer getroffen. Die Einnahmen sind das zweite Mal in Folge ausgefallen. Corona-bedingt, Sie wissen schon. Aber auch viele Weihnachtsmarktbesucher waren enttäuscht, dass sie auf Glühwein und gebrannte Mandeln verzichten mussten. Und genau deswegen wurde der Weihnachtsmarkt am Wochenende auf Schloss Burg in Solingen nachgeholt. Trotz Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen haben sich die Veranstalter von dieser doch eher ungewöhnlichen Idee nicht mehr abbringen lassen.
Oh, Tannenbaum, oh.
Für die nötige Weihnachtsstimmung war gesorgt. Auf dem Markt standen große Tannen, geschmückt mit kleinen roten Mützen. Und das Wichtigste, es gab ausreichend Glühwein für alle. Fazit, wenn es schon überall Fake News gibt in dieser Welt, warum dann nicht auch Fake Weihnachtsgefühle in Solingen?
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass ABBA-Sänger Björn an einem neuen musikalischen Projekt arbeitet. Zusammen mit seinem Bandkollegen Benny veröffentlicht er das neue Musical Pippi im Zirkus.
Pippi, willst du mit in den Zirkus gehen?
Ich kann überall mit hingehen. Aber ob ich mit in den Zirkus gehen kann, weiß ich nicht. Denn ich weiß nicht, was Zirkus ist. Tut das weh?
Das tut doch nicht weh. Das ist furchtbar lustig. Da sind Pferde und Clowns und schöne Damen, die auf dem Seil gehen und Kunststücke machen. Aber das kostet natürlich Geld.
Ich bin so reich wie ein Zauberer und kann mir jederzeit einen Zirkus kaufen. Obwohl es ja eng werden wird und ich noch mehr Pferde hier haben soll.
Das Musical, basierend auf Astrid Lindgrens Geschichten und inszeniert mit ABBA-Songs, na klar, kommt mit etwas Verspätung jetzt auf die Bühne. Durch die Pandemie musste die Premiere immer wieder verschoben werden. Aber am 1. Juli ist es jetzt soweit. Das wohl berühmteste Mädchen Schwedens ist auf der Bühne zu sehen. In dem Musical geht es um die Figuren, die Astrid Lindgren im Zirkus beschreibt, aber die Geschichte sei neu, sagt Björn. Natürlich war der Abbermann hauptsächlich für das Musikalische verantwortlich, seine Kernkompetenz. Er verfasste die Songs und war einer der Autoren der Show. Es macht auch nur Sinn, dass gerade die schwedische Band ABBA, zumindest die Hälfte davon, ein Pippi Langstrumpf-Musical auf die Bühne bringt. Die Kinderbuchfigur und die Band sind neben IKEA nun mal die bekanntesten schwedischen Erfindungen. Wir sind also gespannt und bis dieses Spektakel dann nach Deutschland kommt, spielen wir doch in der Zwischenzeit einfach einen ABBA-Song für die gute Laune und auch um den Solingern wieder die Weihnachtsgefühle auszutreiben. Also ABBA Tropical Loveland. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diese neue Woche. Und denken Sie dran, es ist Ihre Woche, es ist aber auch die Pionierwoche. Probieren Sie aus, was wir Ihnen kostenlos in dieser Woche mit dem Feiertag in der Mitte zu bieten haben. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.